Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Christian, letzte Woche, als wir aufgenommen haben, gab es die Regierung noch.
Das stimmt, ja. Und du bist ja dann aufgebrochen, um dich zum Steuerzahlertag. Unter anderem hast du ja da auch neben Herrn Merz gestanden, habe ich auf einem Foto gesehen. Und wahrscheinlich genau zu diesem Zeitpunkt gab es ja den heftigen Streit zwischen Scholz und Lindner. Also in dem Moment, wo du neben Merz standest, wurde irgendwie dann klar, dass es jetzt mit der Regierung am Ende ist, oder? Das passt ja so zum zeitlichen Ablauf.
Ich habe damit nichts zu tun, muss ich sagen. Ja, als wir letzte Woche haben wir ja vor Ort in Berlin im Hotelzimmer aufgenommen, ja, und nicht wie jetzt aus Freiburg und Halle. Und dann bin ich zum Steuerzahlerkongress vom Bund der Steuerzahler aufgebrochen, aber nicht wissend, dass am selben Tag noch die Regierung bricht. Ich habe dann freudig dann Friedrich Merz erstmal mit empfangen, ja, noch ein Foto gemacht und war dann eine Rede gehalten. Und da hat man schon den ersten Hinweis bekommen. Ich muss
Dem Handy hat ständig vibriert, oder?
Nee. Es war dann so, ich meine, an dem Tag war eh ein historischer Tag, dieser 6. November 2024, wurde Donald Trump gewählt. Und dann hat er so gemeint, ja, es wird wahrscheinlich das einzige historische Ereignis am heutigen Tage bleiben. Und ich dachte so, ja gut, was kommt denn noch so? So, und dann war man da, hat er seine Rede gehalten, dann hat man noch eine Podiumsdiskussion. Und ja, dann war man da wieder irgendwann von der Bühne runter. Und ich war wirklich kaum unten, ja. Hab natürlich standesgemäß noch ein Espresso getrunken. Und dann, ja, was passiert? Dann überall halt Eilmitteilungen und hier Spiegel meldet, Kanzler Scholz entlässt Finanzminister Lindner. Und dann habe ich so gedacht, ach, das ist vielleicht das historische Ereignis, was noch kommt heute. Ja, und dann, ja, aber dass natürlich da die Ampelkoalition auch noch zerbricht, nachdem ich da auf dem Podium mit Friedrich Merz stehe, das habe ich auch nicht gedacht. Also einer von uns wusste es auf jeden Fall nicht. Ja, es war schon, also was natürlich auch noch, was ist noch, was heißt witziger, aber noch interessanter, noch, wie soll man sagen, ja, absurder eigentlich gemacht hat, dass Christian Lindners Ehefrau Franka Lehfeld das ganze Panel noch moderiert hat. Also ich stand dann praktisch nicht nur mit Friedrich Merz auf der Bühne, sondern auch mit Christian Lindners Ehefrau. Also wenn mich irgendjemand in keine Ahnung, 5 Jahren mal fragt, wo warst du eigentlich, als 2024 die Ampelkoalition zerbrochen ist, dann sage ich, ja gut, als Kanzler Scholz Finanzminister Lindner entlassen hat, stand ich mit Lindners Ehefrau auf der Bühne und vielleicht dann, je nachdem wie die Wahl jetzt dann läuft, ja, mit dem künftigen Kanzler. Also das ist mal eine Geschichte, die werdet ihr wahrscheinlich so ständig vergessen. Aber wie gesagt, nochmal erwähnenswert, der Steuerfahrer, wie hat jetzt nicht die Koalition zerbrochen ist. Das waren die schon selbst, da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, was da so abging, warum das überhaupt so war und wer jetzt da oder ob jemand, der den schwarzen Peter hat. Aber ja, war auf jeden Fall ein interessanter Abend.
Ja, das habe ich mir auch gedacht, als ich das dann abends verfolgte, dass das für dich sicherlich sehr spannend war. Hat denn, du hast ja schon angedeutet, das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass Friedrich Merz dann mit der CDU die Bundestagswahl dann im Februar gewinnt und wohl dann auch Kanzler wird. Hat er denn zur Steuerpolitik auf diesem Steuerzahlertag sich irgendwie geäußert? Hast du da Insights, die man nochmal teilen kann? Erwartet uns dann Besseres mit der CDU oder wie wird das steuerpolitisch aussehen?
Ja, also er hat insbesondere zwei Sachen angesprochen. Von ihm kommt natürlich auch der Spruch mit der Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Da hat er sich selbst auch mal auf den Arm genommen und hat dann auch gemeint, die Älteren von Ihnen werden sich erinnern. Das ist jetzt noch nicht umgesetzt. Ja. Und gemeint, es könnte dann über eine App kommen. Ja, wir wissen ja alle, wie es dann ist, wenn der Staat eine App macht, aber okay. Also der Grundgedanke der grundlegenden Vereinfachung des Steuersystems will er noch machen. Er hat aber auch gemeint, es braucht Minimum die Hälfte von dann einer Koalition. Ja, also wenn man dann denkt, irgendwie die kommen, was weiß ich, Mitte 2025 dann in Charge, dann wahrscheinlich die ersten 2 Jahre, dann bis Mitte 2027, um das alles mal durchzuplanen. Und zweiter großer Punkt ist die Absenkung der Unternehmenssteuerlast, dann von etwa 30% auf dann 25%. Er hat aber auch gesagt, er ist kein Freund, dass man thesaurierte Gewinne anders, also besser besteuert, als ausgeschüttete Gewinne und hat auch gemeint, meine ich, ausgeschütteter Gewinn, ja, ist besser als ein thesaurierter Gewinn. Ja, hat leider nichts dazu gesagt und dann aufs nächste Thema, ich meine, klar, es war auch alles zeitlich begrenzt und im Hinterkopf hatte er, also ohne ihm jetzt was zu unterstellen, aber vermutlich schon andere politische Entwicklungen an diesem Abend in Berlin und hat auch noch einen anderen Termin gehabt. Das hätte ich mal gern nochmal, ja, also...
Weil das ist ja eigentlich so, wenn du jetzt Gewinne thesaurierst, also die GmbH macht die Gewinne und dann zahlst du da eben deine 30% Steuern drauf und dann behältst du die in der GmbH und schüttest die nicht aus, dann ist das ja eigentlich wirtschaftlich tendenziell etwas Positives, weil das Geld eben nicht privat verwendet wird für den privaten Konsum, sondern es muss ja irgendwie für betriebliche Investitionen oder Rücklagen oder was auch immer, ja, verwendet werden. Aber es kann eigentlich nicht genutzt werden, um irgendwie einen privaten neuen Pool zu kaufen oder so. Und wenn man natürlich das jetzt gleich besteuern würde, dass man sagt, ja, ist völlig egal, ob du das Geld jetzt bei der GmbH dann ausschüttest oder eben da drin lässt, der Steuersatz sind immer nur 25%, also fände ich natürlich gut, aber wüsste ich jetzt sicherlich ein paar meiner Mandanten, die gleich da irgendwie eine private Investition tätigen.
Also war das auch das Ansinnen, irgendwie so die Binnennachfrage anzukurbeln? Ich weiß es nicht, ja, das war ein interessanter Punkt. Vielleicht muss man mal schauen, habe ich da nochmal die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen, aber die Mühlen mal langsam. Also mit wem ich auf jeden Fall spreche, ich bin bei Christian Linders Podcast eingeladen.
So, sehr gut.
Am 28.11., mhm. Da bin ich mal gespannt. Also es war schon weit vor jetzt dem Ende der Koalition abgemacht, da war er noch Bundesfinanzminister und ich habe jetzt Anfang November nicht gedacht, dass er Ende November kein Finanzminister mehr ist. Ja.
Da gehst du trotzdem hin, oder?
Ja, also ich denke mir so, ja, also...
Das würde ich mir nicht entgehen lassen.
So, ja, ich gehe mal hin. Es hat immer so ein bisschen den Geschmäckle, wenn man so von Politikern eingeladen wird, aber ich spreche ja mit allen. Ich war auch schon beim Podcast vom grünen Finanzminister Bayers, liebe Grüße, ja, hier in Baden-Württemberg, hat eh den schönsten Amtssitz, ja, in Stuttgart. Und ja, also ich will jetzt auch der FDP, die hat es ja schon schwer genug, ja, ich will jetzt nicht zu den Grünen zum Podcast gehen und dann Christian Lindner absagen. Also von dem her werde ich da hingehen. Ja, ist, denke ich mal, ganz interessant. Ich meine, das ist ja auch noch die Frage, die haben wir noch gar nicht besprochen, kann man wahrscheinlich auch nicht final beantworten. Ja, wie, warum und wer hat jetzt da die Schuld? Also das war natürlich schon überraschend. Ich meine, der Knackpunkt war wohl die Schuldenbremse. Ja, Christian Lindner wollte da ja, das nicht aufweichen und Kanzler Scholz hat da vermutlich gesagt, hier, weich die mal auf, weil wir brauchen einen Haushalt, wir brauchen neues Geld. Und die Positionen waren halt komplett unterschiedlich. Und dann hat, ja, vermutlich, also das ist alles nur Vermutung, ja, also ich weiß auch nicht mehr, noch nicht, obwohl ich da mit Kanzler oder künftigem Kanzler Merz vielleicht auf dem Podium stand, ja, da, also es war dann so, dass Kanzler Scholz, ja, der jetzige Kanzler, ja, vielleicht auch der künftige Kanzler, wer weiß, dann Finanzminister Lindner entlassen hat und ich gehe mal davon aus, also wie gesagt, nur Vermutung, dass ja, Lindner so dastehen wollte, als hätte er dann praktisch die Koalition beendet. Ich glaube, dass das mal endet, das war absehbar. Ich habe gestern den Podcast von unseren Kollegen Thomas von Finanzfluss, ja, und Professor Goldgraf gehört. Die haben schon Anfang des Jahres prophezeit, dass die Ampelkoalition noch platzt dieses Jahr. Haben auch recht behalten. Also es war jetzt nicht so, dass es nicht so absehbar war, dass es irgendwann mal ein Ende findet. Aber ich glaube, Lindner wollte, dass es halt dann so kommuniziert wird, dass er die Koalition beendet hat, was er eigentlich auch hat. Aber das, sag ich mal, die Aussage ist natürlich jetzt, Kanzler Scholz entlässt Lindner. Das ist so mal vom Marketing her war das 1-0 für Scholz, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber der hat auf jeden Fall auch schon die perfekte Rede dann eigentlich schon vorbereitet gehabt für einen Teleprompter irgendwie. Die war wahrscheinlich länger vorbereitet als nur irgendwie 10 Minuten, vielleicht sogar mehrere Tage schon. Also ich bin mal gespannt. Also marketingtechnisch würde ich mal sagen, Scholz 1, Lindner 0. Ich weiß nicht, wie du es aufgenommen hast.
Na, ich habe ja nicht den Anspruch, politisch neutral zu sein hier in dem Podcast. Ich weiß nicht, ob du den hast.
Du bist der FDP, das muss man auch sagen, du bist der FDP-Mitglied im Gegensatz zu mir.
Genau, und das ist ja was, wofür man sich manchmal auch ganz schön für rechtfertigen muss. Also wenn man irgendwie...
Bei 3%, Christian.
Naja, also tatsächlich war das jetzt immer so, immer wenn ich einen Parteimitgliedskollegen getroffen habe, war eigentlich so das erste Gespräch, was man geführt hat, ja, wann trittst denn du aus oder wo gehst du hin oder so, ja. Das ist also, weil wirklich sehr viele unzufrieden waren, zumindest die eben auch, ja, für Wettbewerb sind, für Marktwirtschaft. Und da war jetzt nicht viel von zu finden in den letzten Jahren. Und gleichzeitig gibt es ja schon berechtigte Sorgen, dass man was machen muss mit diesem, was ja wiederum mit diesem Lindner Papier, ja, die Vorschläge zur Reformierung unserer Wirtschaftspolitik, die waren ja echt gut teilweise und da haben, glaube ich, wirklich viele die Sorge, wie das so in den nächsten Jahren sich entwickelt und der Ausblick ist ja nicht besonders positiv, gerade wenn man jetzt dann sich so anschaut, was für Gesetze noch so gemacht werden und so, ne? Und insofern fand ich das sehr wichtig, dass da jetzt nochmal dieser Vorstoß kam und fand das auch völlig okay, da jetzt die Koalition dran scheitern zu lassen, weil es, denke ich, schon wichtig ist, dass wir da jetzt mal andere einfach anders vorgehen und eben schauen, dass wir wettbewerbsfähig bleiben. Ne? So irgendwie Donald Trump will die Unternehmenssteuern auf 15% senken oder mal schauen, wie weit, ja. Und günstige Energiekosten und so weiter, da kann man sich natürlich hier die Welt schön ausmalen, aber wenn die Realität anders ist, also ich möchte schon gern noch unseren Wohlstand aufrechterhalten und das muss ja auch nicht unbedingt mit sozialer Kühle oder so einhergehen. Ja, es wird einem ja dann immer schnell vorgeworfen, wenn man so eine FDP-Meinung vertritt, das ist ja alles sozial unverträglich oder so. Finde ich eigentlich nicht. Das geht sicherlich auch anders. Also insofern, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das sehr begrüßt und habe das auch für überfällig gehalten und bin insofern gespannt, was dann jetzt im nächsten Jahr passiert und was wir da vielleicht für bessere Ideen dann umsetzen können.
Christian Lindner will auf jeden Fall wieder Finanzminister werden, hat er schon angekündigt. Also, ja, da bin ich mal gespannt. Also die erste Frage ist natürlich, schafft die FDP die 5%-Hürde? Ja. Sonst wird es vermutlich schwer, dass Christian Lindner wieder die Chance hat, Finanzminister zu werden. Friedrich Merz hat das mal nicht ausgeschlossen, aber sei mal realistisch, weiß ich nicht. Also aktuell sieht es ja eher so nach einer großen Koalition aus. Haben wir da Stillstandbeweis. aber vermutlich jetzt auch nicht viel mehr als bei der Ampel. Aber ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, also vom Fahrplan her ist es ja so, dass im Februar, am 23. glaube ich, ja, sollen ja jetzt die Neuwahlen stattfinden.
Ja.
Und dann ist ja die Frage, was passiert bis dahin, ja, also es ist ja so, ich habe mir das hier mal aufgeschrieben, der Fahrplan, weil ich bin jetzt auch nicht, weiß nicht, ob du so tief drin bist in diesem ganzen Wahlrechtsthema.
Das ist nicht mein Spezialgebiet.
Ja, ich auch nicht, ich habe es mir hier mal rausgeschrieben, wie es kommen könnte, genau, also am 23. Februar die Neuwahl geplant. Davor können am 11. Dezember die Vertrauensfrage gestellt werden im Bundestag. Ja, und dann, wenn dann zum Beispiel irgendwie, was weiß ich jetzt immer an, am 16. Dezember dem Bundeskanzler kein Vertrauen ausgesprochen wird, kann der Bundespräsident innerhalb von 21 Tagen den Bundestag auflösen. So. Und das wird dann wahrscheinlich passieren. Und dann ist die Regierung nur noch geschäftsführend im Amt. Ja. Und das hat man schon mal, ja, und dann werden neue Gesetze in der Regel nicht beschlossen. So, jetzt ist natürlich die Frage, es sind ja einige neue Gesetze noch, ja, in der Pipeline. Manche sind vom Bundestag verabschiedet, manche sind noch gar nicht verabschiedet und in der Entwurfsfassung vorhanden, ja. Da gibt es ja einiges. Wollen wir da mal kurz durchgehen, was noch so alles offen steht, ja, und vielleicht, wo man nur hoffen kann eigentlich, dass vielleicht auch unter Friedrich Merz mit der CDU, CSU parteiunabhängig die Sachen, ja, durchgedrückt werden, weil am Ende waren es ja Ampelvorschläge und manche Sachen sind auch gut, also man kann jetzt nicht sagen, hier alles war schlecht, was die Ampel gemacht hat, also es sind auch gute Vorschläge da, manche wurden vom Bundestag schon beschlossen Und ich hoffe, dass jetzt da, sagen wir mal, die Parteien sich da zusammenraufen und die Sache noch durchdrücken, weil im Großen und Ganzen, ja, gibt noch ein paar Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen sind es eigentlich schon ganz gute Geschichten, die noch verabschiedet werden sollen.
Na, mal schauen, wenn wir da gleich konkret einsteigen, bin ich da, glaube ich, bei manchen Dingen anderer Meinung als du.
Gut, bei manchen Sachen schon, da hast du recht, aber lass uns vielleicht, bevor wir hier so zu viel philosophieren, ich glaube, das größte Gesetz ist das Jahressteuergesetz. Ja?
Genau, da haben wir schon viel drüber gesprochen mit vielen Neuerungen, diese Verlustverrechnungsbeschränkung für Optionen fällt zum Beispiel weg, die Übertragung von Vermögen zwischen zwei Personengesellschaften wird ermöglicht. Ist diese Wegzugsbesteuerung für Investmentfonds und so weiter. Also da haben wir in den letzten Folgen ja x-fach drüber geredet. Da auch die Kleinunternehmerregelung, ja, die wir letztes Mal so ausführlich besprochen haben, ist da Teil von. Und das Gesetz ist schon beschlossen, muss halt jetzt nur noch durch den Bundesrat. Und da ist, glaube ich, die Planung, dass es am 22.11. dort verabschiedet werden soll. Ich würde mich jetzt wundern, wenn das daran jetzt noch scheitert. Ich weiß nicht, wie du das denkst, aber da würde ich jetzt schon denken, dass das Jahressteuergesetz 2024 noch so durchgeht.
Ja, ja, also der Bundesrat sollte das aus meiner Sicht beschließen. Es gibt auch neben dem Jahressteuergesetz noch ein kleineres Gesetz, was parallel beschlossen wurde, und zwar das Gesetz zur Freistellung des steuerlichen Existenzminimums. Und ja, da ist es so, das ist auch beschlossen worden am selben Tag vom Bundestag. Da geht es eben darum, dass der Grundfreibetrag rückwirkend auf 11.784 Euro erhöht wird. Muss man im Prinzip machen. Warum? Ja, weil das steuer- und sozialversicherungsrechtliche Existenzminimum auseinanderfällt. Und wenn das nicht geschieht, dann sind die Steuerbescheide dann, wenn sie nächstes Jahr kommen, für 2024 angreifbar. Also das sollte auch hoffentlich am 22.11. durch den Bundesrat. Jetzt ist allerdings die Frage, diese weitere Fortschreibung der Progressionsstufen, also der Grundfreibetrag 2025 zum Beispiel, das ist nicht in dem Gesetz drin, sondern im Steuerfortentwicklungsgesetz. Wie sehr viele weitere, ja, auch gute Sachen, ja, degressive Abschreibung, Sammelabschreibung, Forschungszulage, so. Und meine ich nicht so gute Sachen, wo man sagen muss, Gott sei Dank ist es noch nicht beschlossen. Zum Beispiel die Meldepflicht für nationale Steuergestaltung. Aber dieses Steuerfortentwicklungsgesetz, ja, was auch viele Millionen Menschen betrifft, insbesondere mit der Erhöhung, ja, der Progressionsstufen, also weniger Steuerabzug auch vom Lohn.
Dann für 25, ne, wäre das ja.
Ja, würdest du genau, für 25, aber das ist ja bald. Ja, also ob das durchgeht, das ist noch nicht vom Bundestag beschlossen und dementsprechend auch noch nicht vom Bundesrat. Also das ist sehr fraglich.
Mhm. Und ich glaube, die Beitragsbemessungsgrenzen für die Sozialversicherung, die wurden ja schon erhöht. Ja, also gerade wenn man dann in diesen Einkommenssphären unterwegs ist, irgendwie 5.500 Euro Gehalt oder dann über 7.500 Euro Gehalt, so in etwa. Ich habe jetzt die Grenze nicht direkt vor mir. Aber dann zahlst du ja auch mehr Sozialversicherungsbeiträge. Das heißt, dein Nettogehalt sinkt, ja, und der Arbeitgeber muss auch mehr zahlen. Und das könnte ja dann gleichzeitig oder sollte vielleicht dann auch durch eine gewisse Steuerentlastung auch begleitet werden, aus meiner Sicht, weil ja viele Gehaltssteigerungen auch irgendwie nur wegen der gestiegenen Inflation jetzt immer noch erfolgen, ja, oder erfolgt sind in der Vergangenheit und man vielleicht gar nicht sich wirklich mehr leisten kann, ja, weil die Preise einfach gestiegen sind und man deswegen jetzt ein höheres Gehalt bekommt, okay. Und dann muss man aber natürlich jetzt zukünftig noch mehr Beiträge über den Höchstbeitrag, der aktuell gilt, hinaus an die Krankenversicherung, Rentenversicherung zahlen und das macht dann, glaube ich, nicht mehr so viel Spaß. Insofern wäre das sicherlich angebracht, diese Progressionsstufen auch in 25 wie geplant zu erhöhen, um die kalte Progression, ja, einzudenken.
Ja, aber meinst du, das kommt?
Naja, gut, ich meine, das ist sicherlich auch im Sinne von der CDU. Warum sollten die da nicht zustimmen?
Ja, aber meistens kommt dieses Jahr noch. Also um das sauber abzubilden und nicht wieder rückwirkend irgendwelche Lohnabrechnungen zu korrigieren, müsste das ja im Prinzip, also wir haben jetzt, wenn wir hier aufnehmen, den 13. November, dann müsste es ja eigentlich durch den Bundestag, dann durch den Bundesrat und dann verkündet werden, 2024 noch. Also ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, das wird nicht geschehen.
Mhm. Ja, genau, also dann sind wir mal gespannt, ob das noch kommt. Im Zweifel, die Steuerberater wissen ja jetzt, wie es geht mit der rückwirkenden Anpassung der Lohnabrechnung in 24. Muss man das ja auch schon machen.
23 auch, ja.
Also ist jetzt nicht schön, aber da hat man sich ja so dran gewöhnt, ja. Also insofern, wenn das erst in 25 dann erfolgt, diese Anpassung der Progressionsstufen, wird man schauen, ne? Ich meine, die Frage ist ja auch, du hast ja vorhin auch gesagt, Friedrich Merz hat dann so ein paar Steuererleichterungen, die er dann auch gerade für Unternehmen gewähren will. Muss man ja immer die Frage sich dann auch stellen, das ist jetzt, glaube ich, nicht unsere Aufgabe, aber das ist ja dann auch spannend, wo kommt dann eigentlich die, wo spart man dann ein, ja? Also macht man Schulden, wäre sicherlich Variante 1, oder wo gibt es dann Einsparungen? Und das wird sicherlich ein harter Kampf, wenn es am Ende dann doch auf CDU, SPD oder CDU, Grüne oder wie auch immer hinausläuft.
Ja,
da ist natürlich so ein bisschen die Gefahr, dass man am Ende in demselben Schlamassel landet wie jetzt auch, ja. Naja, schauen wir mal.
Ja, ja, Kinderfreibetrag ist auch noch drin in dem Gesetz. Aber was auch noch interessanter fast ist, ja, ich meine, über Kinderfreibetrag haben wir ja schon mal ausführlich gesprochen. Gestern, also wenn wir aufnehmen, gestern war die mündliche Verhandlung beim Bundesverfassungsgericht über den Soli. Ja, da haben damals noch, ja, ich glaube, 5 von der SPD praktisch das angestoßen.
Von der FDP waren das, meinst
du? Von der FDP, sorry, von der FDP.
Konnten jetzt hingehen wieder zur Verhandlung und ich glaube, die wollten tatsächlich erst nicht hingehen und ich habe jetzt gelesen, die sind aber jetzt hingegangen, weil jetzt ist ja, weil sonst hätten sie sich ja irgendwie auch selbst da verklagen, oder sie verklagen sich ja nicht, ne, aber hätten da eben mit jetzt gegen ihre eigene Regierung irgendwie auch versucht, das den Soli zu Fall zu bringen, und jetzt sieht es natürlich anders aus, ja.
Ja, also die Katja Hessel, die Staatssekretärin, die war auch beim Steuerzahlerkongress auf der Bühne, ja, und als, sagen wir so, als sie hochging, war sie noch Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen.
Das hat nicht den Wissing gemacht, oder da hatte sie natürlich keine Schwungs, ja, als Staatssekretärin.
Nee. Ja, das ist schon ganz interessant. Es ist ja auch so rechtlich so, dass man ja 4 Jahre irgendwie für diese Pensionszusagen da dabei sein muss. Aber ja, es ist nochmal ein anderes Thema. Sparen wir uns heute vielleicht mal aus. Aber
ich glaube, ich habe gelesen, das kommt dann so ein bisschen auf den Abberufungsgrund an. Wenn du also freiwillig dein Amt hinlegst, was ja die anderen gemacht haben, hast du, glaube ich, keinen Pensionsanspruch. Aber wenn du jetzt auch die 4 Jahre nicht durchhältst, aber dann eben durch andere Gründe abberufen wirst und das nicht freiwillig abgibst, bekommst du den dann wohl schon.
Okay. Ja.
Also das könnte halt dann doch ein ganz guter Schachzug gewesen sein, um die Pension zu sichern, ne? Also
okay. Ja, also jedenfalls die FDP hat da ja das angestoßen. Hintergrund ist eigentlich ganz einfach, ja. Der Soli ist für 90% der Einkommensteuerzahler weggefallen. Die Gutverdiener zahlen ihn noch. Das ist halt eine Ungleichbehandlung. Was mir in der medialen Berichterstattung immer so ein bisschen zu kurz kommt, sind halt 2 Punkte, ja. Also die Unternehmen beispielsweise, wenn man eine GmbH hat, zahlt man das auch noch. Ja?
Ja.
Und was immer so ein bisschen verschwiegen wird oder gar nicht so vorkommt, gestern auch habe ich es in der Tagesschau, ja, der Rechtsexperte ist da irgendwie erklärt, und dann habe ich so gedacht, ja gut, aber es gibt schon noch, sage ich mal, keine Spitzenverdiener, die den zahlen, nämlich die ganz normalen Anleger, Anlegerinnen, ja, als Ergänzungsabgabe auf die Kapitalertragssteuer. Einerseits, wenn man den jährlichen Freibetrag von 1.000 Euro überstiegen hat, da könnte man sagen, ja gut, dann hat man vielleicht keine anderen Probleme. Aber wenn man natürlich irgendwie keinen Freistellungsauftrag hinterlegt hat, dann wird der ab dem 1. Euro Gewinn natürlich auch noch abgezogen. Also es gibt immer noch auch keine, sage ich mal, Millionäre, die immer noch den Soli zahlen, ob sie wollen oder nicht. Also für die wäre es dann natürlich auch eine gute Sache. Ich bin mal gespannt, so wirklich, ja, was Neues, also weiß ich, ob du schon was gelesen hast, aber ja, also Urteil ist natürlich noch nicht gefällt, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass das jetzt irgendwann mal ein Ende hat, ja, über 30 Jahre nach dem Grund der Einführung, ja, ja, ich denke mal, dass, also dieses Jahr werden wir vermutlich kein Urteil mehr sehen, aber kann schon sein, dass es nächstes Jahr wegfällt, und die FDP wollte ja eigentlich auch, dass wir dem zuvorkommen, und wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn das aktiv gemacht worden wäre, weil kann natürlich schon sein, dass wenn jetzt irgendwie, was ich, das Bundesverfassungsgericht sagt, hier zum 31.12.2023 war das nicht mehr rechtmäßig. Gut, was ist dann mit den Soli-Beiträgen, die jetzt dieses und vielleicht auch noch nächstes Jahr bis das Urteil kommen, gezahlt worden sind. Die hätte ich dann gerne wieder zurück. Dann tun wir wieder die schönen braunen Steuerpapierbescheide ändern.
Ne? Naja, wenn das Papier nicht gebraucht wird für die Wahl.
Ja, nee.
Aber meistens läuft es ja so ab, dass das dann für die Zukunft erst ist, ne? Dass die Verfassungsmäßigkeit dann eigentlich erst für die Zukunft festgestellt wird und man da so eine gewisse Übergangsfrist wahrt. Wir haben ja da auch einen Podcast zugemacht, in dem wir da ganz ausführlich mal drüber gesprochen haben und auch die Argumente abgewogen haben. Jetzt muss ich mal kurz schauen, welche Folge das war, weil ich fand die eigentlich wirklich, die war wirklich sehr ausführlich, wer sich das nochmal anhören will, welche Argumente es da gibt.
Solange du suchst, sag ich mal nochmal einen Werbeblock. Also erstmal Podcast abonnieren, immer schöne Bewertungen dalassen. Ja. Und dann kann man auch mein Newsletter abonnieren. Einfach mir eine Instagram-Nachricht schreiben mit dem Wort Newsletter, dann schicke ich euch den Link zu. Gibt es einmal für Unternehmer, Unternehmerin und einmal für Angestellte. Und was gibt's noch? Ja, oder das neue E-Book Gehaltsextras von mir. Einfach Gehaltsextras schicken. So, jetzt hast du genug Zeit gehabt. Christian, was ist die Folge?
Folge 80, Jan, aber genau, danke für den Werbeblock. Wir freuen uns immer über Feedback, ja. Genau, da haben wir das auch nochmal ausführlich berichtet und jetzt ist es ja immer so, dass man sagt, also aktuell war jetzt die mündliche Verhandlung, ich weiß nicht, habe mir die nicht angeschaut, aber was man so in den Medien darüber liest, ist ja so das Argument, ist ja der Finanzierungsbedarf ist ja immer noch da, jetzt halt andere Themen, ist jetzt halt nicht mehr so stark Wiedervereinigung. Jetzt gibt es halt aber einen anderen Finanzbedarf gibt es ja immer noch, ne? Und damit wäre das ja gerechtfertigt. Und man führt dann eben zum Beispiel ein, naja, die Schaumweinsteuer, ja, die ist ja eben auch mal hier eingeführt worden zur Finanzierung der kaiserlichen Kriegsflotte und die gibt es immer noch, ja, sicherlich eigentlich schlecht, dass es die noch gibt, aber ist ja auch noch zulässig. Und so könnte man ja dann auch das übertragen auf den Soli und sagen, ja gut, das haben wir halt mal eingeführt. Die Welt hat sich gedreht, jetzt gibt es halt andere Herausforderungen, ganz klar. Und dafür brauchen wir jetzt halt das Geld. Aber ich glaube halt, das ist nicht so richtig zu Ende gedacht, weil man ja eigentlich sagen müsste, dass der Soli ja schon verändert wurde. Insofern, dass er jetzt eben eigentlich zu einer Art Reichensteuer geworden ist. Ja, einerseits für die Angestellten und Selbstständigen und so. Und eben nur noch für Unternehmer und Kapitalanleger gilt. Und dafür müsste man ja eigentlich, also dafür ist ja vielleicht so eine Ergänzungsabgabe in dieser Form eigentlich nicht gedacht. Und da hätte man, glaube ich, auch demokratisch dann den Bundesrat mit einbeziehen müssen. Also das ja, lief dann eigentlich nicht so, wie man sich das vorstellen müsste bei so einer Steueranpassung, weil nach wie vor gilt ja auch dieser Soli steht ja nur dem Bund zu. Ne? Und wenn es eben eine langfristige Steuer ist, die eben vom Einkommen erhoben wird, müssten ja vielleicht auch die Länder was abbekommen und die Kommunen. Also ja, da gibt es, glaube ich, schon viele gute Argumente noch dafür, dass das so eigentlich nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Ne? Und insofern da gerne nochmal Folge 80 hören, der wenig interessiert.
Was auch noch ein spannender Punkt ist, ist das Rentenpaket 2. Ja?
Ja.
Das will Bundeskanzler Olaf Scholz durchbringen. Ja, jetzt wird es natürlich schwieriger, wenn man irgendwie keine funktionierende Regierung mehr hat. Da bin ich auch mal gespannt. Und was natürlich da auch noch mitschwingt, ist das Generationenkapital, ja, das ist eigentlich aus meiner Sicht eigentlich eine gute Sache. Also wenn man irgendwie so einen staatlichen Fonds hat, der auch mit Bundesmitteln finanziert wird oder im Kapitalmarkt investiert. Nichtsdestotrotz gibt es im Rentenpaket 2 noch ein paar Sachen, die vielleicht nicht so der Knaller sind. Und vielleicht, nachher, dass man es nicht vergessen, jetzt ist natürlich auch die Frage, was mit der geförderten Aktienrente passiert. Ja. Aber lass uns vielleicht erstmal über das Rentenpaket 2 sprechen. Wie ist da deine Meinung? Christa, fieberst du schon auf die Verabschiedung hin?
Naja, also letztendlich geht es ja darum, dass wir ja hier dieses demografische Problem in Deutschland haben, ja, und dann eben langfristig wir immer mehr Rentner haben und immer weniger Beitragszahler. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man mit dem Problem um? Und die Lösung soll jetzt halt eigentlich sein, dass man sagt, okay, wir wollen, oder das war jetzt der Vorschlag vor allem von der SPD, wir wollen dann eben nicht, dass die Renten sinken. Da sind alle mit einverstanden. Also es war ja in den Medien jetzt auch so, Lindner wollte die Renten kürzen, ne? Und so ist ja Quatsch. Also der wollte nicht die Renten kürzen, ne?
Da vielleicht da nochmal ein Einwurf. Also da wird auch krass, glaube schon Wahlkampf gemacht, weil bei Carmen Mioska war es, glaube ich, hat Bundeskanzler Olaf Scholz dann irgendwie viermal so auch komplett an ja, so Sachen, wo an Stellen, wo du gedacht hast, warum erwähne das jetzt, dann gesagt, ja gut, Christian Lindner wollte jetzt die Renten kürzen, wollte ich jetzt nicht. Und dann aber Christian Lindner wollte halt die Renten kürzen, kommt man jetzt nicht machen. Oder? Christian Lindner wollte jetzt die Renten kürzen. Und dann denke ich mir so, okay, ja, also am dritten, vierten Mal haben wir es jetzt auch verstanden, dass du denkst, dass Christian Lindner
ja. die Renten kürzen. Was ja nicht stimmt, also das ist ja quasi also nicht richtig.
Ja.
Also er wollte die ja nicht kürzen. Es geht ja hier eigentlich darum, wie stark steigt das Rentenniveau zukünftig. Und da gibt es ja so eine Haltelinie, dass man sagt, okay, wenn du 45 Jahre eingezahlt hast, dann bekommst du vom Durchschnittsverdienst, der dann gilt, 48% als Rente ausgezahlt. Ne? So. Und das wollte man jetzt eben noch weiterhin sichern. Und eigentlich wäre dieser Bezug ja, zum Durchschnittsverdienst, der wäre dann eben durch diesen Nachhaltigkeitsfaktor, den es eigentlich gab in der Rentenformel, der hätte sich immer weiter aufgelöst. So ist das, würde ich das mit meinen Worten erklären. Da gibt es sicherlich Rentenexperten, die es noch besser erklären können, aber es ging jetzt nicht darum, dass die Renten sinken, sondern dass man natürlich einfach dass die Renten zukünftig nicht mehr so stark steigen, so kann man es vielleicht sagen, ja. Und das ist natürlich jetzt was, wovon viele profitiert hätten, die jetzt schon in Rente sind oder kurz davor. Ist auch fair enough, dass die halt dann sagen, ja, ich hätte das gerne oder dass man dieses Wählerklientel bedienen will. Aber man muss sich halt mal anschauen, womit man das erkauft hätte. Das ist, glaube ich, das, wo alle nochmal aufwachen sollten und sich überlegen sollten, ob, selbst wenn sie schon älter sind, ob sie das denn der jüngeren Generation antun wollen. Weil erkauft hätte man das eben damit, dass der Rentenbeitrag, den man eben vom Lohn abführen muss, Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen, der beträgt jetzt 18,6% und wäre dann eben auf 20% und später auf 22,3% gestiegen. Das heißt, ne, also in einer Situation, wo wir jetzt schon kaum mehr wettbewerbsfähig sind mit unseren Lohnkosten hier, ja, zusätzlich noch die Energiekosten, die Unternehmen, denen fällt es immer schwer, da eben wettbewerbsfähig zu bleiben auf dem Weltmarkt hier mit ihren deutschen Angestellten oder in Deutschland tätigen Werken und so. Und dann noch diese Erhöhung jetzt so in Aussicht zu stellen, ist halt schon krass. Und hinzu kommen ja auch noch diese ganzen Erhöhungen, die bei den Krankenversicherungen und Pflegeversicherungen zu erwarten sind. Ja, also das ist ja nicht mal alles. Also dann frage ich mich halt, dann zahlst du ja irgendwann nur noch Sozialversicherungsbeiträge und gar keine Steuer mehr, weil sonst würdest du ja irgendwie bei 70% oder so landen. Also das ist ja irgendwie auch verrückt. Also ich finde, das kann man doch nicht beschließen, so eine... Oder was soll denn der Gegenvorschlag sein, dass man an einer anderen Stelle die Arbeit entlastet, wenn man diese hohen Beiträge dann einführt? Gibt es dann Steuererleichterung oder was soll dann kommen? Ja, also ist ja völlig überhaupt nicht zu Ende gedacht. Und das Problem ist ja auch, dass du ja eigentlich gerade noch in 10, 20 Jahren viele junge Leute brauchst, die total Arbeitsanreize haben, um eben möglichst viel zu arbeiten, um dann auch viel Rente zu zahlen. Aber das ist ja jetzt irgendwie genau das Gegenteil, was da passieren würde.
Ja, also die Sozialabgaben und die Finanzierung der Sozialsicherungssysteme, ja, also wohl wissen, dass sie wichtig sind, ja, dass wir in einer sozialen Marktwirtschaft leben, aber das wird die nächsten Jahre und Jahrzehnte eine der Hauptaufgaben und Herausforderungen sein, ja, auch aufgrund des demografischen Wandels. Also Rentenversicherung, ja, und auch die Beamtenpension etc., die werden uns noch mehr belasten, als wir jemals gedacht hätten, glaube ich. Das wird nochmal, da wird es irgendwann mal einen richtig harten Cut geben, ob man will oder nicht. Ja, vermutlich nicht bei der Bundestagswahl, wo viele Rentner und Rentnerinnen natürlich mitwählen werden. Und natürlich, da denke ich mir natürlich auch, klar, warum erwähnt Scholz das irgendwie 3-4 Mal in einer Sendung, ja. Also man könnte sagen, er hat es wieder vergessen, aber ist natürlich klar, ist eine große Wählergruppe und Rentenkürzungen sind nicht populär. Aber ich bin mal gespannt, ob die Rentenversicherung in der Art und Weise auch noch in 10 Jahren so geregelt wird. Ne? Schauen wir mal.
Ja, ich glaube, das mit dem Renteneintrittsalter, wenn du damit wirbst, das fällt, glaube ich, schwer. Ja, ist halt auch eine große Wählergruppe, diejenigen, die da vielleicht bald soweit sind. Und ich habe aber letztens einen guten Vorschlag gehört, fand ich eigentlich ganz, ganz, ganz gut, dass man einfach gesagt, warum dreht man das nicht um und sagt jetzt nicht, du musst länger arbeiten, ja, wenn du jetzt eben 67 bist, sondern das Arbeiten ist so lukrativ in dem Alter, weil man vielleicht dann keine hohen Steuern mehr hat und keine Abgaben. Ich glaube, das war ja bis vor kurzem auch so, dass man sogar nach Arbeitslosenversicherung gezahlt hat als Rentner, ja. Also, dass man da einfach auch keine hohe Belastung hat, wenn man eben über 67 ist und schon vielleicht einen Anspruch auf eine gesetzliche Rente hätte, dass man dann, wenn man noch weiterarbeitet, halt richtig dazu verdient, weil man halt kaum Abgaben leisten muss oder nur wenige, ne? Dass man da einfach auch den Anreiz schafft, dass die Wirtschaft noch weiter gute Arbeitskräfte hat und das einfach Spaß macht, ja, dass man da so ein bisschen das umdreht und nicht sagt, das ist jetzt hier ganz schlimm, sondern es ist eigentlich auch was Gutes, wenn du weitermachst, ja.
Ja, warten wir mal ab. Was gibt's sonst? Es gibt noch so ein paar kleinere Gesetze, die jetzt natürlich auch irgendwie in der Pipeline sind, wo man auch nicht weiß, ob so umgesetzt wird. Mindeststeueranpassungsgesetz, ja.
Ja, ich glaube, da gab es noch nicht mal einen Referentenentwurf. Das wird wahrscheinlich erstmal nicht passieren.
Ja, dann Gesetz zur Modernisierung und zum Bürokratieabbau im Strom- und Energiesteuerrecht, ja. Auch die Senkung der Stromsteuer für Unternehmen, ja, ist die Frage. Ja, kommt es noch? Bisher auch nicht im Bundestag verabschiedet.
Aber dürfte da jetzt die CDU was dagegen haben, die Stromsteuer zu senken? Eigentlich auch.
Ja. Ja gut, die Frage ist natürlich, wie man den Haushalt, das könnte man vielleicht auch nochmal, wen wir noch gar nicht erwähnt haben, ist natürlich hier den Herr Cookies, den neuen Finanzminister. Erstmal herzlich willkommen im Amt, ehemaliger Goldman Sachs Banker und enger Vertrauter, auch aus dem Staatssekretariat, ja, also von Olaf Scholz. Ja, also erstmal herzlich willkommen. Und jetzt ist eben die Frage, ja, erstmal Schuldenbremse, ja oder nein? Ich meine, wenn man Steuern senkt, klar, muss man natürlich auch mit dem Haushalt zusammenstricken. Und die Frage ist eben, bei Steuersenkung wird die Schuldenbremse auch aufgelöst? Kriegt man den Haushalt zusammen? Ja.
Ja, berechtigter Einwand, ne? Wir sagen jetzt hier immer so schnell, ja klar, die Steuer kann runter und das soll man machen. Aber wo spart man ein, ne? Und da muss man ja dann wieder auch irgendwie einen Konsens finden, ja. Und
Und die Frage, also wenn wir vielleicht, bleiben wir noch kurz bei der Rente, das ist echt die Frage, was auch mit hier der geplanten, ja, Aktienrente da passiert, ja.
Ja, ich glaube, das kommt jetzt nicht, oder? Also da ist zwar schade, andererseits waren es ja auch nur kleine Beträge, aber das war ja das FDP-Projekt, da glaube ich nicht, dass sich da jetzt die SPD bemüßigt fühlt, dem noch zuzustimmen, weiß ich nicht, wenn das Rentenpaket 2 scheitert, ich weiß es nicht, aber.
Oder man nennt es halt dann als Cookies-Rente um und verabschiedet es. Die Idee kam übrigens nicht von mir, sondern vom Finanzfluss.
Ach so, ja, okay.
Ja, das war nicht ganz witzig. Wäre natürlich ein guter Move, ja, aber das, also man muss wirklich mal sagen, egal wer jetzt da an der Macht ist, es wäre halt auch mal schön, mal setzt sinnvolle Sachen um, ja, so, und denkt nicht, okay, der vor, aber das muss ich sagen, das war auch schon nicht nur in der Regierung, sondern in der vorigen Regierung auch schon so, also da Hauptsache ist, also nicht das umsetzen, was von der anderen Partei kommt, egal wie sinnvoll das ist, also da kann sich die vorige Regierung auch mal sag ich mal, an die eigene Nase fassen. Ich hoffe natürlich, dass alles, was wir jetzt besprochen haben und die sinnvollen Sachen, die noch offen sind, ja, viele haben wir schon angesprochen, ja, zwei noch nicht, ja, CSRD-Umsetzungsgesetz, ja, das ist notwendig laut der EU.
Ja, da geht es um die Nachhaltigkeitsberichterstattung, ne, das ist ja jetzt, ja, da sind halt viele Unternehmen auch ganz schön jetzt aufgewirbelt, ne, und haben da natürlich viele Berater. Ich habe gestern ja im Handelsblatt stand, Ernst & Young will seinen Umsatz verdoppeln, weil die natürlich viele schöne Beratungsaufträge bekommen, jetzt natürlich weltweit, nicht nur in Deutschland, aber das ist sicherlich dann auch so ein Projekt, wo man natürlich jetzt viele tolle Berater braucht, die einem jetzt dabei helfen, im Unternehmen darüber Bericht zu erstatten, wie nachhaltig man denn in den einzelnen Prozessen ist. Das kommt ja von der EU, ne? Da kann man sich jetzt natürlich schlecht auch gegen wehren, muss man umsetzen. Und es gibt halt jetzt kein richtiges Gesetz bei uns, was eigentlich dann blöd ist, wenn man das umsetzt, weil man weiß, das kommt schon irgendwann, aber man weiß jetzt nicht genau, wie will das denn jetzt Deutschland im Einzelnen haben? Ja, wie soll ich denn jetzt das konkret machen, diese Berichtspflichten zu erfüllen? Da wäre man sicherlich wieder an so einem Punkt, wo man eigentlich sagt, naja, für die Planungssicherheit und die Umsetzung dieser Gesetze wäre es dann schon gut, wenn es da auch ein Gesetz gäbe, an dem man sich dann orientieren kann, um diese Pflichten eben zu erfüllen. Ja,
ja, und ja, da gibt es ein paar weitere Gesetze, ja. Aber ja, die Frage ist wirklich, kommen sie noch? Also ich glaube,
ja, es gab ja so einen Bereich Sicherheit und Asyl, CO2-Speicherung hatte ich noch gelesen, gab es ja eigentlich auch Ideen, wie vielleicht, kann jetzt, weiß nicht, da sind wir jetzt auch überhaupt nicht die Experten, ne? Aber ich glaube, da gibt es auf jeden Fall auch einiges, was man da bewegen könnte. Schau mal, ob sich da was tut.
Ich mache jetzt mal eine platte Vorhersage. Alle Gesetze, die im Bundestag schon beschlossen worden sind, werden kommen und alle, die noch nicht beschlossen worden sind im Bundestag, werden nicht mehr kommen. Ja. Und das ist vor allem, also ich glaube, was auch ja schwierig wird, ist beim Grundfreibetrag, wenn der nicht angepasst wird, du hast es erwähnt, die Beitragsbemessungsgrenzen steigen, aber ne, die Steuerfreibeträge steigen nicht. Und im Hinblick dann auch wieder auf dieses Jahr, dann wird es wahrscheinlich 2025 wieder so sein, dass man rückwirkend irgendwelche Steuerfreibeträge anpassen muss, um dann nicht in die Gefahr zu laufen, dass dann Steuerbescheide angefochten werden können. Was mir fehlt, ja, ist ein Weitblick, ja, vorausschauendes Handeln. Ja, mal nicht irgendwie über 2 Wochen, sondern vielleicht sogar mal über 2 Jahre. Ja, aber gut, wir werden sehen, ob jetzt dann die Vertrauensfrage zeitnah gestellt wird und ob dann wirklich am 23. Februar 2025 da die Neuwahlen sind.
Können wir auf jeden Fall ein paar Folgen machen, um mal die Wahlprogramme anzuschauen.
Ja, und was auch mal interessant wäre, ich habe 2021, kurz vor der Bundestagswahl, die Wahlprogramme nochmal so exerziert und auch den Beschluss, also diesen Koalitionsvertrag, kann man sagen, mehr Fortschritt wagen. Ja, da waren ja auch viele steuerliche Punkte drin. Könnte man mal schauen, was da umgesetzt wurde. Da könnte man eigentlich auch mal eine Folge drüber machen. Ja.
Ja. Gut, naja, dann sehen wir uns doch die nächsten Wochen und hören uns wieder.
Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend in der Steuerwelt.
Ja. Danke für den Austausch, ne? Bis nächste Woche.
Danke, bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao, ciao.